Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur, der Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Stella Pfeiffer und produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Wo man herkommt, was einen prägt, wie man das Leben erlebt und sieht, kaum etwas hat einen solchen Einfluss auf uns wie unsere Eltern. Die Familie setzt auf den Rahmen, in dem man sich in seinen ersten Lebensjahren bewegt, denn wo die Eltern wohnen, da wohnen wir in der Regel auch. Was sie essen, wie sie reden, welchen Sport sie treiben und welche kulturellen Einflüsse ihr Leben bestimmen, all das bestimmt auch unseres. Doch manchmal kommt er dann. Bei manchen früher, bei anderen vielleicht später. Der Punkt, an dem man merkt, jetzt muss ich raus hier. Ganz weit weg, naja, muss ja auch gar nicht so weit weg sein, Hauptsache woanders hin. Etwas ganz anderes machen und wer anderes sein. Wie sich dieser Ausbruch und dann aber auch das darauf folgende Wiederkommen anfühlen, darüber hat der Schauspieler und Drehbuchautor Jörg Hartmann seinen Debütroman geschrieben. In Der Lärm des Lebens, jetzt erschienen bei Rowohlt Berlin, geht es um die Person Jörg Hartmann und seine Herkunft. Von der Stadt Herdecke im Ruhrpott hinauf auf die Theaterbühnen Deutschlands und zur besten Sendezeit in den Dortmunder Tatort, bei dem er seit Jahren den Kommissar Peter Faber spielt. Ja, und dann wieder zurück. Denn neben seiner Schauspielkarriere geht es auch darum, wie es sich anfühlt, in die Heimat zurückzukehren und dort vor dem eigenen, an Demenz erkrankten Vater zu stehen. Und wie man dann damit umgeht, dass dieser stirbt. Dabei erzählt Jörg Hartmann in diesem autobiografischen Roman nicht nur seine Geschichte, sondern holt weiter aus. Er erzählt von seinen tauben Großeltern in Nazi-Deutschland und welches Leben seine Eltern im Ruhrpott geführt haben. Damit ist Der Lärm des Lebens ein Roman über die Generationen, die einen prägen, ob man will oder nicht. Familie eben. Warum sich Jörg Hartmann jetzt dazu entschlossen hat, seine Geschichte in Romanform aufzuschreiben, was der Schauspieler vom Begriff Heimat hält und welche Rolle Authentizität in seinem Roman spielt, das erzählt uns Jörg Hartmann am besten jetzt einfach selbst. Hallo, Herr Hartmann.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Hartmann, in diesem Podcast ist die erste Frage immer die gleiche und sie lautet, wie würden Sie Ihren Roman in nur einem Satz zusammenfassen?
Also streng betrachtet nenne ich ihn gar nicht Roman, weil der Text zu nah an meinem Leben und dem meiner Familie ist. Also nennen wir ihn eine romanhaft erzählte Liebeserklärung an die Familie und die Herkunft. Ein Nachdenken darüber, was einen prägt, über den Kreislauf des Lebens, über die Zeit, in der man lebt und dessen Kind man ist. Ja, und das in einer Mischung aus Tragik und Humor. Also ja, wie das Leben halt so ist.
Wie das Leben halt so ist, da haben Sie recht. Sie sind ja in erster Linie Schauspieler, spielen am Theater und es wurde auch schon erwähnt, den Kommissar Faber im Dortmunder Tatort. Jetzt haben Sie aber auch schon ein fiktionales Drehbuch geschrieben für einen Tatort. Und jetzt diesen, wie Sie es ja sagen, autobiografischen Text. Schauspielende spielen ja in erster Linie andere Rollen, verkörpern andere Menschen, eben Personen, die sie selber nicht sind. Warum war es Ihnen ein Anliegen, Ihre eigene Geschichte jetzt aber in den Fokus zu rücken und sich damit ja selbst und ja auch die eigene Familiengeschichte in das Scheinwerferlicht zu stellen?
Naja, also ich habe zunächst mal den Text vor allem für mich geschrieben. Ich dachte da gar nicht an die Öffentlichkeit oder das Scheinwerferlicht. Also ich hatte wirklich das Bedürfnis, gegen das Vergessen anzuschreiben. Ich wollte unbedingt die Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern aufschreiben, zumindest einen Teil davon. Ja, und es war auch ein Versuch der Selbstverortung, wirklich mich zu fragen, woher komme ich, ne, was hat mich geprägt und wie ich schon gerade sagte, auch in welcher Zeit bin ich aufgewachsen, in welcher Zeit lebe ich heute und wie tröpfelt auch das sozusagen in den Alltag hinein, das kann man ja gar nicht trennen. Also ja, mich hat auch interessiert zu fassen, was von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Und können Sie jetzt schon sagen, dass das eine Menge ist, die Sie wahrscheinlich dann mitgenommen haben aus den Vorgängergenerationen Ihrer Familien?
Ja, ich glaube, das geht uns ja allen so. Ja. Vieles ist uns ja gar nicht bewusst. Ne? Also manches überspringt eine ganze Generation, kommt von den Großeltern her. Das muss ja auch gar nicht immer traumatisch sein, aber wirklich die Erfahrung gemacht, je älter ich werde, Yes, ich bin ja wie mein Vater. Also das ist in Bewegung, in der Stimme, ja, in kleinen Details, oft ein Seufzer von mir, dann höre ich meinen Vater. Oh. Es ist verrückt, der Kreis schließt sich.
Und was ja auch ein schönes Andenken ist, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das große Glück, ich bin mit wunderbaren Eltern aufgewachsen oder bei wunderbaren, nicht mit Eltern, sondern die waren schon groß, aber bei wunderbaren Eltern aufgewachsen. Ich meine, natürlich hat jeder so sein Ding mit den Eltern auszuhandeln, aber da war nichts Traumatisches dabei, sehr liebevoll. Mein Vater lebt ja leider nicht mehr, meine Mutter lebt immer noch und es ist auch eine Liebeserklärung, auch an die beiden.
Ah, schön. Wenn Sie sagen, Sie wollten den Text auch für sich schreiben, gab es da einen ausschlaggebenden Moment, in dem Sie gemerkt haben, oh, das ist jetzt nötig, da muss ich jetzt mit loslegen?
Ja, das war schon der Tod meines Vaters, die Trauer darüber, ne? Und da habe ich zumindest angefangen, Dinge aufzuschreiben. Ich wusste noch nicht, dass es vielleicht dann mal wirklich richtig Prosa werden würde oder dass es zu einem Buch führen würde. Aber ja, auch die Selbstvorwürfe damals, dass ich im entscheidenden Moment seines Todes nicht bei ihm gewesen bin. Aber auch schon vorher seine Krankheit. Also er litt an Demenz und die Vorstellung, dass diese Demenz bald all seine Erinnerungen auffressen würde. Mhm. Ja, das konnte ich schwer ertragen. Ich dachte, nein, das ist es wert, festgehalten zu werden, erstmal für mich einfach, ja. Ich möchte, dass das nicht alles, es war ein Aufbäumen gegen das Verschwinden, wenn man so will, ja, das Schreiben, ja.
Na, schön. Und wann haben Sie währenddessen gemerkt, dass das dann doch ein Prosatext wurde, ein Buch, dass Sie da mehr draus machen möchten als eine persönliche Erinnerung für Sie selbst?
Ja, ich habe halt angefangen aufzuschreiben, was mich bewegt hat, ja, was ich erlebt habe und so kam eins ins andere eigentlich, dass ich dann bis, sag ich mal, zu meinen Großeltern auch komme, war jetzt anfangs gar nicht mein Plan. Also das war wie so ein Bewusstseinsstrom. Ja? Das ganze Buch ist ja auch so eine Reise durch die Gedanken, durch die Zeiten, auch nicht chronologisch. Ja. Das Leben ist, glaube ich, nicht, also das Leben an sich ist chronologisch, aber wie man es erlebt oder wie man sich erinnert, man erinnert sich nicht chronologisch. Und so ist das Ganze, also so bin ich von einem zum anderen gekommen.
Ja. Wo gibt es denn in Ihrem Roman auch Grenzen der Realität? Also was ist eher fiktional, vielleicht sogar bewusst fiktional?
Naja, also da es ja meine Erinnerungen sind, die ich versucht habe, in literarische Prosa zu fassen und Erinnerungen nun mal trügerisch sind, ja, gibt es natürlich immer auch eine gewisse Freiheit, ja, ungewollt, aber auch manchmal gewollt, aber diese Freiheit habe ich dann immer dazu genutzt, die Dinge und Erlebnisse oder Personen eher schärfer und genauer zu fassen. Ja, also das natürlich, ich habe eine Auswahl getroffen, allein dadurch bekommt das schon eine eigene Realität. Ich habe verdichtet, neu arrangiert, aber in dem ist es nichts erfunden. So.
Das sind ja auch immer die Geschichten, die wir uns selber erzählen. So richtig wissen wir ja dann auch nicht. Hat sich das wirklich so zugetragen oder ist das jetzt nur mein Empfinden dieser bestimmten Situation?
Natürlich, ne? Und jeder erlebt es anders. Jeder hat andere Erinnerungen. Du weißt es irgendwann nicht mehr. Und du erzählst und erzählst und über die Jahre legt sich die Erzählung über die Erinnerung, über die Erinnerung. Das ist ganz, ganz fatal. Und das merke ich jetzt teilweise, nachdem ich das geschrieben habe. Und das hat jetzt so eine Form gefunden in dieser Literatur. Und da in der literarischen Gestaltung habe ich natürlich eine Freiheit mir genommen. Und dann merke ich plötzlich, wie war es denn nochmal? War es genauso oder war es ein bisschen anders? Ist ganz verrückt. Ja.
Haben Sie nachgefragt bei Menschen, die dabei waren, wie Sie das wahrgenommen haben? Oder war das schon etwas, was Sie für sich behalten haben, wo Sie der Direktor Ihrer eigenen Gedanken waren?
Teils, teils. In manchen Stellen konnte ich das gar nicht, weil da war ich sozusagen alleine. Ja. Bei manchen habe ich nachgehakt, Und ja, bei manchen Dingen natürlich. Und das hat eben auch mit dem Impuls überhaupt mit dem Schreiben anzufangen zu tun. War es dann zu spät. Ne? Ich konnte meinen Vater irgendwann nicht mehr fragen. Und ich dachte dann immer, also ein Zitat aus dem Buch, wenn ich jetzt so denke, also wie schreibe ich da? So ist es, wenn man neben dem Bahnhof wohnt. Man glaubt immer, genug Zeit zu haben und dann verpasst man doch jedes Mal den Zug. Es ist ein bisschen anders formuliert, aber so ging es mir. Ne? Ja. Als ich dachte, mein Gott, wieso kommst du jetzt mit deinen Fragen? Viel zu spät.
Und das ist, glaube ich, aber auch ein Gedanke, den viele kennen und nachvollziehen können, wo es vielen ähnlich geht. Mhm. Was wir jedoch sehr klar wissen, Sie selbst kommen aus der Ruhrpottstadt Herdecke. Ihr Vater war Dreher und begeisterter Handballer. Ihre Mutter hatte sogar für einige Zeit eine Pommesbude. Sie kommen also aus einer Arbeiterfamilie. Wie hat denn die Schauspielerei dort Einzug gehalten?
Ja, ein bisschen war ich schon aus einem Kuckucksei anscheinend geschlüpft, aber also wenn man so will, mein Vater war ja ein ziemlich bunter Hund, eine kleine Rampensau, muss man so sagen. Also der hatte überhaupt keine Hemmungen, da die Show abzuziehen auf Familienfeiern, Handballfesten etc. Er war eigentlich ein typischer Vertreter seiner Generation, ja. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, aber der hatte keine Hemmung, seine Gefühle zu zeigen. Ihm war auch egal, was die Leute von ihm dachten, würde ich sagen. Ja? Er hatte sich da keine Maske übergezogen und in dieser Hinsicht, glaube ich, war er ziemlich frei. So. Also von daher hat vielleicht eine Art eine Art von Schauspielerei Einzug in die Familie gehalten, zumindest sowas Hofnärrisches, Clowneskes.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber in dem Sinne gab es keine Vorbilder. Mein Großvater, väterlicherseits, der war gehörlos, genau wie meine Großmutter. Der hatte schon ein gewisses künstlerisches Talent. Er hat ganz toll, konnte der Dinge bauen, hat auch Kinderspielzeug gebaut. Der hat toll zeichnen können. Mhm. Vielleicht habe ich da was geerbt. Ich habe auch gerne und viel gezeichnet früher. Aber es gab jetzt keine direkte Förderung. Aber, und das finde ich das Entscheidende, meine Eltern haben mich immer machen lassen und mir immer das Gefühl vermittelt, ah, Junge, du machst das schon.
Schön. Und damit sind wir im Grunde auch wieder da, worüber wir am Anfang auch schon gesprochen haben, nämlich, dass wir doch geprägt werden von den Eltern, von dem Umfeld, in dem wir groß werden, und zwar auf vielfältige Art und Weise. Sie haben das gerade schön beschrieben, wenn der eigene Vater eine kleine, wie Sie sagten, Rampensau ist und man selber dann feststellt, oh, offensichtlich bin ich auch ein Klassenclown, dann gibt es da plötzlich ein paar Parallelen. Das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass es ein Ereignis gab, wo Sie plötzlich gemerkt haben, oh, ich stehe da doch ganz gerne im Mittelpunkt.
Ja, das war auch vielleicht so ein bisschen wie ein Rettungsanker. Ich war extrem schüchtern als kleiner Junge und noch auf der Schule. Und da habe ich so plötzlich gemerkt, da ist meine Nische. Meinem Vater ging es wahrscheinlich ähnlich. Das ist einem in dem Moment logischerweise nicht bewusst und auch vielleicht noch nicht als junger Erwachsener. Aber irgendwann schnallt man, nee, das sind so, da wiederholen sich die Wege.
In einem Film oder in einem Theaterstück gibt es ja ganz viele Beteiligte, die dem Stück eine Richtung geben. Beim Schreiben von Der Lärm des Lebens waren Sie dagegen ja erst einmal auf sich selbst zurückgeworfen. War das jetzt eigentlich befreiend oder eher sehr einschüchternd?
Ich muss sagen, sehr befreiend.
Ja?
Total. Beim Drehbuch redet ja immer jemand rein. Da ist immer einer, der sagt, nee, mein Lieber, das kannst du nicht machen, das ist zu teuer, das Motiv ist zu teuer.
Klar.
Streich mal, viel zu viel Schauspieler, den kriegen wir sowieso nicht, ist auch zu teuer. So, mach mal lieber so, mach mal, und jetzt musst du hier Plotpoint 2 und den ganzen Quatsch. So, dann versuchst du die vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen, ja, und das gelingt dir vielleicht dann auch, aber es ist echt harte Arbeit. Und bei der Prosa, ich habe mich so frei gefühlt.
Schön.
Ja, das war nicht so Horror-Vakui, ne? Also ich vor einem weißen Blatt zu sitzen und Panik zu kriegen.
Ja.
Das, weil der Impuls natürlich aus etwas ganz Persönlichem kam.
Ja.
Ne? Also ich habe mir da nichts aus dem Hirn rausgewrungen, sondern das kam erstmal raus. Natürlich gab es Momente der Quälerei, das ist beim Schreiben immer der Fall. Aber im Großen und Ganzen war das ein wahnsinniger Genuss, das Gefühl, mein eigener Herr zu sein, das alles alleine gestalten zu dürfen. Ja, schön.
Und wahrscheinlich auch noch so ergebnisoffen zu sein, ne? Wenn Sie sagten, erstmal haben Sie es für sich geschrieben, es musste noch nicht zwingend ein Buch sein. Plötzlich durfte sich das entwickeln.
Genau, ich habe dann im Laufe der Zeit erst gemerkt, wie ich die Fäden zusammenspinne und wie ich am Schluss überhaupt rausgehe. Ich hatte immer so eine Ahnung, das klingt jetzt sehr, also das ist ein großer Vergleich, aber ich finde das immer so toll. Ich habe das immer im Ohr. Angeblich hat Michelangelo mal gesagt, die Figur, die ist ja schon im Stein. Ich muss sie nur noch rausholen.
Daran anknüpfen vielleicht gleich meine nächste Frage. War von Anfang an der Plan, dass das Buch eher sehr warm, humorvoll, intim, natürlich an manchen Stellen auch hart zu lesen, emotional herausfordernd, aber vor allem eine Hommage an den Ruhrpott werden soll, an ihre Familie? Also war Ihr Ziel, ein hoffnungsvolles Buch über Ihre Heimat zu schreiben, oder hat sich das während des Prozesses ergeben?
Ja, das hat sich eher ergeben. Ja, weil, wie gesagt, ich habe ja eher so angefangen, dann kam das eine zum anderen und also es freut mich, dass Sie das so beschreiben, dass es hoffnungsvoll ist. Aber ich habe natürlich erstmal einfach das aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Versucht, den Tönen nachzuhorchen und genau zu sein. Wie waren denn diese Gespräche? Und dieses Hoffnungsvolle oder Humorvolle natürlich, das hat natürlich sehr mit der Region zu tun und auch mit meiner Familie. Ja. Also in diesem Hartmann-Clan, nenne ich ihn jetzt mal. Also da gibt es schon eine Menge schräger Vögel.
Ja.
Woher auch immer das kommt. Ja, also schon von diesen ganzen, auch Brüdern meines Vaters, die sind jetzt auch nicht zum Lachen in den Keller gegangen, mit der Gehörlosigkeit ihrer Eltern dann so umzugehen, glaube ich, war irgendwie wie so ein Ventil und das hat sich auch weiter übertragen. Also wir hatten immer sehr viel Freude, auch eine Form von Albernheit gab es bei uns einfach definitiv. Aber dieses Hoffnungsvolle habe ich dann am Ende des Buches, als ich das entwickelt habe und ich in der Jetztzeit gelandet bin, weil am Ende sind wir in unserer heutigen, nicht gerade leichten Zeit, da war es mir schon wichtig, ich wollte jetzt nicht trist und hoffnungslos enden.
Ja.
Das kann man nicht gebrauchen. Also ich finde, also ich wollte schon irgendwie zeigen, es geht weiter. Mhm. Ja, auch dieses generationenübergreifende, aber das Spielerische auch. Ja, wie gesagt, die dunklen Zeiten sind dunkel genug. Ein bisschen Hoffnung muss sein.
Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Und damit sind wir im Grunde ja auch schon bei diesem großen Begriff Heimat angekommen, wie auch immer man diesen jetzt definiert. Wie definieren Sie denn diesen Begriff Heimat für sich? Oder haben Sie vielleicht auch eine neue Erkenntnis über diesen Begriff für sich beim Schreiben dazu gewonnen?
Naja, ich habe früher, glaube ich, immer gedacht, dass ich überall heimisch werden könnte. Mhm. Dass ich die Heimat so in die Tasche packen kann. Je nachdem, wo ich bin, wieder auspacken kann. Aber ich habe gemerkt, also zumindest für mich funktioniert das nicht. Mhm. Ja, also woanders gibt es nicht diesen gemeinsamen Nenner, auf dem man irgendwie stehen kann, trotz aller individueller Unterschiede. Ja? Dass man sich nicht erklären muss. Mhm. Ja, dass so eine grundsätzliche Gemeinsamkeit existiert. Ja? Wahrscheinlich nennt man das Mentalität. So dieser spezielle Ton, dieser Herkunftston.
Ja.
Und das vermisse ich dann schon und da merke ich dann, ja, da bin ich zu Hause. Das hat mich halt geformt. Ja? Und ich glaube, all diese neuen Orte kann ich gar nicht mit Erinnerungen aufladen oder die sind noch nicht oder werden nie mit diesen Erinnerungen aufgeladen sein, die vergleichbar wären mit den prägenden Erinnerungen der Kindheit und Jugend. Ja?
Weil Heimat hat
die haben
Vorsprung.
Uns geformt, ja, und ja. Wie sie auch immer sind, ob schön oder weniger schön, ist egal. Mhm. Sie haben uns geprägt und wir müssen uns ihnen stellen. Manchmal sind es auch so rein äußerliche Dinge, die, wenn ich dann da bin, einfach, was weiß ich, so die typischen alten Häuser der Region, der Schiefer, das Fachwerk und die grünen Schlagläden, die grünen Regenrohre, das klingt albern, aber da merke ich, hey, ich bin zu Hause.
Ja. Ja, ich glaube, kein Ort kann das aufholen, was der Geburtsort oder die Heimat.
Also das ist zumindest
einbietet.
Meine Erfahrung. Ja,
ja, ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Jetzt ist der Text ja auch immer wieder durchdrungen von ganz widersprüchlichen Bewegungen, also auch von ambivalenten Gefühlen und Situationen. Es gibt beispielsweise die Textstelle, bei der Sie Ihren Vater im Altersheim besuchen. Und ich als Leserin habe dabei auch den Eindruck gewonnen, dass Sie gleichzeitig da sein wollten und gleichzeitig auch nicht.
Ja.
Fiel es Ihnen leicht, das zu Papier zu bringen und dabei auch sehr ehrlich zu sich selbst zu sein?
Ja, bei der Niederschrift fiel es mir eigentlich zunächst schon leicht. Selbst so bei den traurigen und tragischen oder vielleicht sogar peinlichen Momenten. Weil ich war ja in meinem stillen Kämmerlein. Ich schrieb es ja nur für mich. Hatte ja keinen Einblick. Da konnte ich mich Gott sei Dank von befreien. Aber ich habe dann natürlich immer, ich habe immer versucht, über die erinnerten Gedanken und Gefühle nicht hinwegzuhuschen, mich immer zu fragen, habe ich das jetzt wirklich getroffen? War das so? Ist das der Ton? Werde ich dem gerecht? Aber später, als dann irgendwann ja die Frage im Raum stand, dass es vielleicht doch veröffentlicht wird, klar, da ändert sich das dann plötzlich. Da wird einem dann plötzlich so ein bisschen Angst und Bange und denkt, oh je, habe ich mich zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Aber ich glaube, ich habe immer versucht, ehrlich zu sein. Und ich glaube auch, dass die Leserinnen und Leser das spüren würden, wenn da jemand mit angezogener Handbremse schreibt. Das würde man nicht quittieren. Also, und ich hoffe, dass es mir nicht passiert.
Ja, ich denke da auch an diese eine Szene recht zu Beginn, bei der Sie ja bei der Schauspielschule vorsprechen. Und dann dachten Sie, natürlich haben Sie den Platz und natürlich wird das alles gelingen. Und danach waren Sie aber ganz unsicher und sind dann sogar vor dem einen, ich glaube, es war ein Tutor, durch die Stadt geflüchtet, weil Sie ihn nicht mehr sehen wollten. Weil
ja, ein
sie sich
Schüler
so
aus,
haben.
Aus dem ersten Jahrgang, der sozusagen die ersten Jahrgänge waren immer zuständig für die Betreuung der Vorsprechenden.
Genau, und meine Frage würde darauf abzielen, wenn Sie erst sehr überzeugt sind und dann voller Selbstzweifel, war das gleiche Gefühl beim Schreiben des Buches auch da, dass Sie erst dachten, das ist eine richtig gute Idee und dann, oh nein, vielleicht doch nicht. Was habe ich getan?
Ja, klar.
Ja.
Ja, das ist ja immer so.
Ja.
Das ist immer dieses ewige Hin und Her. Ja, ja. Diese Selbstzweifel gehören dazu. Ich glaube, das geht in der Kunst gar nicht ohne.
Mhm.
Also klar, man sollte ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Trotzdem muss man sich, finde ich, sich und das, was man erschafft, glaube ich, immer wieder in Frage stellen.
Mhm. Ne?
Immer wieder bohren und versuchen, das auszuloten. Und stimmt das? Habe ich es richtig getroffen? Klingt das gut? Ja? Wie ist der Rhythmus der Sprache jetzt in dem Fall, wenn man was schreibt? Habe ich das richtige Wort gewählt? Och, ich bin auch so ein Fummler. Ich muss dann aufpassen, dass ich irgendwann die Stopptaste drücke.
Aber das ist
und da muss
Sache,
man auch loslassen.
Ja. Das ist der Sache ja sicherlich zuträglich, oder? Kann ich mir vorstellen.
Ja, das hoffe ich. Also das glaube ich schon, bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann kann man auch ein Gemälde natürlich verhunzen. Mhm. Dann lieber eine gute Skizze. Also man muss den Zeitpunkt irgendwie erkennen, weil man wirklich sagt, nee, also jetzt soll das Kind hinausziehen in die Welt. Mhm. Ja, jetzt lassen wir es los.
Glauben Sie, dass Ihre Arbeit als Schauspieler Ihnen dabei geholfen hat?
Also bei der Arbeit an einer Rolle hat man ja auch immer das Gefühl, oh Gott, ich könnte jetzt noch ewig fummeln und irgendwann muss es raus. Ja, diesen Prozess kenne ich natürlich.
Ja.
Der ist mir bekannt. Aber auch jetzt so mit Sprache generell umzugehen, ich meine, das ist mein Beruf.
Ja.
Letztendlich besteht die Schauspielerei, finde ich, zu 80% aus der Sprache und ich entwickle auch viele Figuren aus der Sprache heraus. Also von daher ist es mir natürlich vertraut, das ist Lebenselixier sozusagen. Ob es dann gelingt, weiß man natürlich trotzdem nicht.
Jetzt ist das Buch da und ich muss mich ganz zum Schluss tatsächlich nämlich auch noch outen, denn ich als Hessin musste hin und wieder ein Wort auch mal doppelt lesen, nämlich diese, die im Dialekt geschrieben sind. Das sind nicht wenige, ich kann aber auch nicht verheimlichen, dass ich dabei großen Spaß hatte. Die letzte Frage für unser Gespräch würde also lauten, wie wichtig ist denn Authentizität für Ihr Buch?
Also keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es besteht auch nicht komplett aus Dialekt. Nein. Nein, es kommt immer mal vor. Das ist richtig, ja. Ja, was das betrifft, war mir Authentizität sehr wichtig. Ich meine, Sprache ist ja ein Thema, was sich durchzieht, auch bei diesem Buch. Ne? Ich reise da an viele Orte und lasse die Menschen so sprechen, wie sie halt vor Ort sprechen. Es kommt ein Bayer vor, es kommen Berliner vor, Sachsen und natürlich Menschen aus dem Ruhrgebiet.
Ja.
Und die sprechen dann auch so, wie in der Schnabel gewachsen ist. Es gibt auch Menschen, die da ein bisschen Englisch kommt selbst mal vor. Es kommt auch Französisch vor, ja. Keine Angst, auch nur ein bisschen. Man kann es auch so verstehen, glaube ich, auch wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Aber das war mir wichtig, weil es ja auch darum geht, man verlässt Orte, man geht irgendwo anders hinaus in die Welt und es gibt auch die Gebärdensprache meiner gehörlosen Großeltern, die Verballhornung derjenigen durch meinen Vater.
Ja.
Ja, also Sprache, Theatersprache. Das ist das eine, also die ganze Vielfalt der Sprache. Also nicht nur den Lärm des Lebens, sondern auch der Lärm der Sprache, die Vielfalt der Sprache, wollte ich natürlich auch zum Ausdruck bringen. Und sag ich mal, wenn man begreifen will, was ich hinter mir gelassen habe, ja, wo ich auch dann auf der Schauspielschule mal eine Weile, in dieser Jugendlichkeit irgendwie so stolz war, Hochdeutsch reden zu können. Mhm. Ja, wenn einem das alles, und man fast so ein bisschen eitel ist und das Gefühl hat, jetzt was Besseres zu sein.
Mhm.
Also ist es ja auch verjährt, aber so wahnsinnig stolz drauf ist, dass man das jetzt hinter sich gelassen hat, dann muss ich ja diesen authentischen Ton der Heimat irgendwie darstellen, um zu begreifen, was ich da verlassen habe, wonach ich mich auch dann wieder sehne, wo ich einfach merke, das habe ich mir irgendwie rausgerissen und das fehlt mir, da ist jetzt ein Loch.
Ja.
Und das habe ich mit anderen Dingen gestopft. Deshalb war mir das wichtig.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das immer wieder, wenn ich nach Hause komme und ich spreche nicht Hessisch, ich bin da nicht gut drin, aber immer wenn ich es dann höre, ist es doch ein kleines wohliges Gefühl im Bauch. Es ist halt die Heimat. Ne?
Oder?
Die
also
Familie.
Für mich ist das wirklich, wie ich auch immer schreibe, das ist wie so eine warme Decke, die einen umhüllt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt auch gerne mit einer warmen Decke umhüllt werden wollen, dann können Sie Jörg Hartmann jetzt gerne zuhören, während er aus seinem Buch vorliest. Wir gehen nämlich in eine Textstelle. Herr Hartmann, was müssen wir wissen, um das zu verstehen?
ich glaube, gar nicht so viel durch unser Gespräch. Erschließt sich schon einiges. Es ist in der Mitte des Buches ein sehr zentrales Kapitel, würde ich sagen. Und wir sind auf der Trauerfeier für meinen Vater in der Heimat. In einer Gaststätte, die, sag ich mal, immer Albert genannt wurde. Der Name war eigentlich ein anderer, aber weil der Kneipenbesitzer Albert hieß, war das halt, da war man bei Albert. Und bei Albert ist natürlich dann auch die Trauerfeier, weil durch die Geschichte meines Vaters und der Handball da immer ein- und ausging bei Albert, war die Trauerfeier da. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht wissen. Jetzt kann ich einsteigen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
Der Leichenschmaus fand bei Albert statt. Auch wenn der Namensgeber längst verstorben war, der Ort war zu geschichtsträchtig, hatte zu viel mit meinem Vater zu tun, als dass wir ihn hätten umgehen können. Je länger wir zusammen saßen, desto gelöster wurde die Stimmung. Und es passierte etwas, das ganz im Sinne meines Vaters gewesen wäre. Alle lachten sich scheckig, alberten herum, dass sich die Balken bogen. Nach dem Abendessen war die Kondition der Kleinen erschöpft. Wir gingen zum Hotel, um sie bettfertig zu machen. Franka war ziemlich erledigt und wollte sich mit den Kindern zurückziehen. Sie freute sich auf das Bett, hoffte auf einen schnellen Schlaf. Sollte nach diesem langen Tag eigentlich kein Problem sein, dachten wir. Bei Albert saß nur noch der Familienkern, als ich zurückkehrte. Meine Mutter, Svenja, meine Schwester, ihr Mann, alle Cousins und Cousinen, die meisten mit Anhang, und meine Tante, die letzte, die noch lebte. Ihr Lachen war es, das ich beim Betreten der Gaststätte als erstes hörte. Blechern und scheppernd wie eh und je, ansteckend wie früher. Ein Ton aus der Kindheit, schon verloren geglaubt, war mit einem Mal wieder da, brannte wie eine Zündschnur und ließ weitere Lachbomben hochgehen. Die ganze Familienmeute kugelte sich in einer Lautstärke, wie nur waschechte Ruhrpottler sie an den Tag legen. Dezenz ist Schwäche, dachte ich. »Und 3, 2, 1«, rief mein Cousin in die Runde, und alle begannen zu singen. Schief, aber mit Überzeugung. Ein westfälischer Katzenchor. »Hör mal, dein Papa wird jetzt auf den Tisch steigen«, rief meine Cousine mir zu, die Tochter von Onkel Nummer 3. »Und das Röslein auf der Heide machen«, sagte ihre Mutter, meine Tante, und lachte wieder blechern los, und alle gackerten mit. Goethes Heidenröslein war der Klassiker meines Vaters gewesen. Auf jeder Feier hatte er sich nie lange bitten lassen, war auf den Tisch gestiegen, hatte das Gedicht rezitiert und es zugleich in seine Gebärdensprache übersetzt, die nur darauf abzielte, unter der Gürtellinie zu landen. Gleich in der ersten Zeile, wenn der Knabe das Röslein sah stehen, hatte er dies mit seiner berühmt-berüchtigten Gebärdendarstellung des erregierten Riesenpenis eindrucksvoll unterstrichen. Meiner Mutter war es jedes Mal peinlich, aber was hätte sie tun sollen? Mein Cousin versuchte es nachzumachen und stieg auf einen Stuhl. »Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden.« Und schon taten es alle. Wo war ich denn nur hineingeraten? Eigentlich großartig, dachte ich, dass hier alle den Affen machen und eine wilde Party stattfindet, mit der meine Mutter allerdings Probleme hatte und ihren Unmut bekundete. Aber eigenartig ist es auch. Ich sah meinen Cousin auf dem Stuhl, und es schien mir, als wäre unsere Großmutter auferstanden. Durch die Nase, die Augen, die ganzen Gesichtszüge hatte er eine frappierende Ähnlichkeit mit ihr. Er sah fast aus wie sie auf dem Schwarz-Weiß-Bild, das ich im Heim meines Vaters betrachtet hatte. Mein Cousin fuchtelte beim Heidenröslein mit den Armen, und vor meinem inneren Auge sah ich meinen 7-jährigen Vater, wie er ins Haus zu seiner Mutter rennt, sie packt und nach draußen zieht. »Schnell, weg hier!« Kurz zuvor hatte seine Mutter, meine Großmutter, noch in der engen Küche der dunklen Fachwerkwohnung gestanden und wie jeden Tag dafür gesorgt, 5 männliche Mäuler zu stopfen. Ihre 4 Jungs waren alle noch im Wachstum, und der Krieg, der draußen in der Welt tobte, machte es nicht leicht, für ausreichend Essen zu sorgen. Doch während in den großen Städten des Ruhrgebiets die Menschen mehr und mehr zu spüren bekamen, was es hieß, Psychopathen und Mörder an die Spitze ihres Landes gewählt zu haben, hatte der Krieg das beschauliche Herdecke bis dahin eher verschont. Ihr Mann arbeitete in seiner Werkstatt, nicht weit entfernt, am Mühlengraben, einem Nebenarm der Ruhr. Dort baute er alles Mögliche, vor allem Kinderspielzeug, das auch in Kriegszeiten Absatz fand und für ein erträgliches Einkommen sorgte. Der Jüngste war, wenn er nicht durch die Altstadtgassen oder über die Ruhrwiesen tobte, mit ihm in der Werkstatt, in diesem bunten Abenteuerreich, in dem es immer Neues zu entdecken gab. Die drei Älteren, mein Vater und die zwei großen Brüder, waren in der Schule, wo ihnen die Überlegenheit der deutschen Rasse eingeimpft werden sollte. Am Morgen hatte meine Großmutter ein prächtiges Stück vom Schwein erhalten, ein seltenes Exemplar in Zeiten des Mangels. Das war meinem Großvater zu verdanken, der bekannt für seine handwerklichen Fähigkeiten war. Wo auch immer eine Bruchsteinmauer auszubessern, eine Wand zu tapezieren oder anzustreichen war, überall, wo Wasserrohre leckten, Steckdosen gefährlich an brüchigen Kabeln hingen und Holzböden eine fachmännische Restaurierung erforderten, war er zur Stelle. Für die Kinder der Familien, denen er mit seinen Talenten half, hatte er mitunter Selbstgebautes dabei und zog es überraschend und mit deutlich ploppendem P aus seinem verschlissenen Mantel. Die Eltern der erfreuten Kinder zahlten mit dem, was sie zu bieten hatten, je nach Beruf und Handwerk. Eine Hand wusch die andere. Da die Hand meines Großvaters viele Talente hatte, wurde sie von vielen Händen gewaschen. Und so fehlte auch in Kriegszeiten nichts Wesentliches. Das prächtige Stück vom Schwein, das meine Großmutter beim Metzger bekommen hatte, hatte dieser ihr dankbar lächelnd überreicht, neben der wie neu strahlenden Verkaufstheke. Das Tier brutzelte im Ofen. In wenigen Augenblicken würde der erste der Söhne eintrudeln, mit einem Loch im Bauch, würde wild gestikulieren, mit den Händen durch die Lüfte flattern. »Ist das Essen fertig?« und nach würden alle hier versammelt sein, so wie jeden Tag. Gemeinsame Mahlzeiten waren ihr wichtig. Diese kostbare Zeit des familiären Beisammenseins sollte ihr nichts und niemand nehmen, auch nicht der verdammte Krieg. Ein Kontrollblick zeigte meiner Großmutter, dass alles in bester Ordnung war. Keine 20 Minuten mehr, dann könnten alle am Tisch sitzen. Schwungvoll stieß sie die Klappe des betagten Backofens zu und ein metallisches Echo breitete sich in der engen Küche aus. Ein Echo, das sie nicht hörte. Genauso wenig wie das Geräusch des Holzlöffels in der gusseisernen Pfanne beim Wenden der Bratkartoffeln. Sie hörte weder das Zischen des entzündeten Gases, die entfachte, züngelnde Flamme, das Abstellen des mit Wasser gefüllten Teekessels auf dem Gasherd, noch das Klappern der Teller und Gläser. Auch nicht das Rasseln des Silberbestecks, das sie aus der Küchenanrichte holte. Sie hörte weder den unheilverkündenden Pfeifton noch die gewaltige Detonation kurz darauf. Auch nicht das Zerscheppern des Glases. Das Zischen des Projektils und die ganze akustische Wucht des Einschlags, als hinter ihrem Rücken die Fensterscheibe zersprang und nur wenige Zentimeter neben ihr etwas Metallisches vorbeischoss, in die Wand über dem Ofen einschlug und dort stecken blieb. Sie hörte es nicht, aber jetzt sah sie es. Erschrocken ließ sie Messer und Gabeln fallen. Über dem Ofen, direkt neben dem Küchenbuffet aus der Kaiserzeit, hatte sich etwas in die Wand gebohrt, das sie enthauptet hätte, wäre sie nur wenige Zentimeter weiter rechts gewesen, hatte einen Teil des Putzes weggesprengt und ihn über Anrichter und Ofen verteilt. Ihr Blick fiel auf die Glühbirne über der Küchentür. Ganz automatisch schaute sie dorthin, kündigte die Glühbirne doch jeden Gast an. Läutete jemand an der Haustür, so ertönte nicht nur ein Klingeln, das den gesunden Ohren der vier Jungs vorbehalten war, es leuchtete auch die Glühbirne über der Küchentür. Doch bei dem metallischen Eindringling handelte es sich nicht um Besuch, der an der Haustür schellte. Mit einem Mal begriff sie die Gefahr. Sie eilte aus der Küche in den engen Flur, als die Haustür aufsprang und mein Vater in die Wohnung kam. »Mama«, rief er.
»Mein Junge«,
sagte sie. Sie war nicht gänzlich stumm. Einfache Silben waren möglich. Für Fremde ein ungewohnter Klang. Mein Vater gab ihr mit wilden Gesten und deutlichen Lippenbewegungen zu verstehen, dass sie sofort aus dem Haus mussten. »Schnell, zum Bachplatz, Fliegeralarm!« Wichtige Konsonanten sprach er mit und er ließ sie aus seinem Mund knallen wie Gewehrsalven. Kleine Explosionen, die für die Augen seiner Mutter wie Worte waren. Klare und eindringliche Worte ihres Siebenjährigen. Er packte ihre Hand, zog sie durch die offene Haustür nach draußen, die schmale Marktgasse entlang zum Bachplatz, zum Luftschutzbunker, den sie erreichen mussten, denn ihr altes Haus hatte keinen Keller und das Holz des Fachwerks wäre ein dankbares Futter für jede Flamme. Meine Großmutter blickte sich um. Versuchte die Ursache für den Eindringling auszumachen, konnte in der flüchtenden Hektik aber nichts entdecken. Irgendwo in der Nähe musste eine Fliegerbombe detoniert sein, das schien sicher. Und das metallische Ding, das sie in der Küche beinahe geköpft hätte, war wohl ein Stück der Bombe gewesen. Vielleicht auch Teil eines getroffenen Hauses in der Nachbarschaft, sie wusste es nicht. Es war auch egal. Jetzt ging es nur darum, den sicheren Bunker zu erreichen. Jetzt war nur wichtig, dass ihr Sohn den Angriff überlebte. Wohl wieder nur ein paar Restbestände, dachte sie. Einfach fallen gelassen. Bomben, die übrig waren vom Angriff auf die großen Städte. So war es immer gewesen. Das Städtchen im Ruhrtal bekam die Reste ab, die Ableger. Mehr zufällig als geplant, aber nicht weniger tödlich. Der Bachplatz war nicht weit und schon sahen sie die vielen vertrauten Gesichter, Nachbarn, Freunde, Bekannte, die zum Bunker strömten. Der Vorteil der Kleinstadt oder der Nachteil, je nachdem. Anonym war hier nichts, auch nicht das Ausharren unter den Betondecken eines Luftschutzbunkers. »In geordneten Reihen, und zwar zackig!« Mein Vater erkannte die schneidende Stimme sofort und war froh, dass seine Mutter sie nicht hören musste. Schließlich war das Gesicht, diese ganze widerliche Erscheinung, aus der die Töne wie Rasierklingen schossen, schon ekelhaft genug. »Einer nach dem anderen, los, los!« Oder kam es ihm nur so vor? Redete er sich den Abdruck des bösartigen Inneren auf dem Gesicht dieses Menschen nur ein? Er kannte ihn nicht, nicht wirklich, hatte nur gehört, was seine älteren Brüder ihm von diesem Polizisten erzählt hatten. Von diesem Polizisten, der eigentlich gar keiner war, der lediglich Hilfspolizist war. Ein überzeugter Nazi, der den Posten nur ergattert hatte, weil er als einer der Ersten in der Stadt seine große hetzerische Klappe aufgerissen hatte. Die braunen Kameraden hatten es ihm nie vergessen. Als sie die Zügel in der Hand hielten, hatten sie es ihm gedankt, ihm die verantwortungsvolle Aufgabe erteilt, in der von Linken und Sozialdemokraten verseuchten Altstadt für Recht und Ordnung zu sorgen. »Dieses Arschloch hat Mama und Papa um Kieker«, hatten die zwei älteren Brüder immer wieder zu meinem Vater gesagt. »Und uns auch. Pass bloß auf, was du sagst. Wenn er dir über den Weg läuft, sagst du am besten gar nichts. Höchstens Heil Hitler, aber nur, wenn es sein muss.« »Er hat uns auf dem Kieker«, das ging meinem Vater immer wieder durch den Kopf, als er mit seiner Mutter an dem hageren Mitdreißiger vorbei zum Bunkereingang ging. »Er hat uns auf dem Kieker. Der wird uns nicht reinlassen, bestimmt nicht. Wir sind es nämlich nicht wert, sind nicht vollwertig, können ruhig verbrennen hier draußen.« »Wir sind auf der Liste«, hatten seine Brüder ihm auch gesagt. »Die denken, Mama und Papa sind blöd.« »Aber das sind sie nicht«, dachte er. »Nein, das sind sie nicht. Auch wenn sie taubstumm sind, Mama und Papa sind nicht blöd. Meine Mama ist die beste Mama der Welt und so klug wie alle anderen Mamas zusammen. Und mein Papa erst recht, der kann sogar eine Dampfmaschine bauen und Kinderspielzeug. Alles kann der bauen, ihr blöden Nazis. Vorsicht, Vorsicht. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du denkst«, hörte mein Vater in seinem Kopf die Warnung der älteren Brüder. »Die sehen es dir an der Nasenspitze an, wenn du sowas denkst. Und dann bist du dran. Dann bist du auf der Liste und kannst später keine Kinder kriegen. Kannst keine Kinder kriegen.« Auch meine Großmutter wird ihre Gedanken gehabt haben, während sie den Eingang des Bunkers durchschritt. An ihre Jungs wahrscheinlich, ihren Mann, die quälende Frage, ob es ihnen gut ging. Vielleicht ein inneres Stoßgebet, schließlich war sie katholisch, doch niemand konnte sie und ihre Gedanken lesen. Sie dagegen durchschaute die Menschen. Das Denken der anderen, ihr Wesen, für sie ein offenes Buch. Ein Leben in der Stille hatte sie gelehrt, Dinge zu sehen, über die der Ton eine Decke legt, hatte ihr beigebracht, den unsichtbaren Fluss der Dinge zu spüren, den die Sprache überlagert. Sprache ist eine Maske, die sich die Menschen aufsetzen. Ein Mittel der Darstellung, um vom Kern abzulenken. Mein Vater hatte schon als Kind von seinen Eltern gelernt, der Sprache zu misstrauen. Aber er hatte sie liebend gern benutzt, um seinen Schabernack mit ihr zu treiben. Und so kamen die beiden in den Bunker und blieben dort, bis der Angriff vorüber war. Und mein 7-jähriger Vater bildete sich ein, der braune Hilfspolizist würde sie die ganze Zeit anstarren, sie am liebsten hinausjagen. Doch die Tatsache, dass sein Papa bei so vielen hier Hand angelegt und geholfen hatte, war wohl ein Schutzschild, den auch dieser Nazi nicht zu durchbrechen wagte. In der Anonymität der Großstadt wäre es ihm vielleicht egal gewesen, aber hier kannte jeder jeden. Mitunter ein Hemmnis für ungehemmte Brutalität, dachte ich, und hatte das Gefühl, dass mich jemand angesprochen hatte. »Oder?« »Oder?« Pralles Gelächter, das Gesicht meiner Schwester, auf dem sich ein Strahlen durchsetzte. »Warst du abgetaucht, Bruderherz? Hast du was gefragt?« »Onkel Peter wäre auch mit am Tisch, oder?« sagte sie zu mir und wandte sich sogleich zur Tante. »Oder, meinst du nicht?« »Nee, Pelle war viel zu schüchtern«, sagte die Tante. »Sowas hat er seinen Brüdern überlassen.« »Hast du recht«, sagte meine Schwester. »Aber mein Papa kannte da auch nichts«, sagte die andere Cousine, Tochter von Onkel Nummer 2. Und dann zu meiner Schwester und mir. »Aber eurer war von allen, ich sag mal, der größte Schauspieler.« »Hast du von ihm?« sagte meine Schwester zu mir. »Wo nicht, Bruderherz?« »Eigentlich war er das gar nicht«, sagte ich. »Was?« »Ein Schauspieler. Dafür war er viel zu ehrlich. Hat sich nie geschämt für seine Gefühle.« »Hast du recht«, sagte sie nach kurzem Zögern. Ich nahm ihr Zögern wahr und begriff. Mein Vater hatte keine Angst, Gefühle zu zeigen. Hat herumgeblödelt wie ein Kind, sich nie verbarrikadiert hinter einem Panzer wie die meisten Männer seiner Generation, hat weinen können ohne Scham, hat Dinge gerade herausgesagt. Und doch hat er womöglich irgendeinen tiefliegenden Schmerz nie zugelassen, hat ihn durch seine Späße zu betäuben versucht, bis dieser am Ende seines Lebens durch haarfeine Risse wieder an die Oberfläche gekommen war. So ging es mir durch den Kopf, fragte ich mich doch immer noch, was mein Vater im Heim so gequält hatte. War es mehr gewesen als nur die Bewusstwerdung des nahen Todes? Während mein Cousin mittlerweile vom Stuhl auf den Tisch geklettert war und das Heidenröslein in Gedenken an seinen verstorbenen Onkel ein weiteres Mal zelebrierte und immer mehr aussah wie unsere Großmutter, sah ich meinen Vater als Kind im Bunker vor mir, ihm gegenüber der Nazi mit der Rasierklingenstimme, der nicht den Mut aufbrachte, den kleinen Jungen oder seine Mutter körperlich anzugehen, die Ohnmacht aber mehr hasste als alles auf der Welt, er, der in seinem Leben endlich mal den starken Mann markieren konnte und seinen Hass daher auf andere Art abladen musste. Unvermittelt fing er an, grunzende Töne von sich zu geben. Laute, die er für die Sprache der Taubstummen hielt, die Sprache dieses unwerten Lebens, dieser Behinderten, dieses verblödeten Packs. Und er blickte sich beim Nachäffen ständig um, ob auch alle im Bunker begriffen, von wessen Gnade sie abhängig waren. Auf die im Bunker Kauernden legte sich die Angst. Und allmählich schlossen sich Einzelne seinem Spott an. Mehr und mehr folgten. Und alle zusammen fegten sie seine Ohnmacht hinweg. Den hämischen Fratzen und dem qualvollen Opportunismus von Nachbarn und Bekannten ausgeliefert, erkannte mein Vater den Weg, dem Spott der anderen durch den eigenen zuvorzukommen. »Ist das eine Möglichkeit?«, fragte ich mich. »Könnte es so gewesen sein? Die Geburtsstunde seines Schabernacks?« »Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich würde es wohl nie erfahren.« »Hast du recht«, sagte meine Schwester noch einmal zu mir, und es erschien mir wie die Bestätigung meiner Gedanken. »Hömmer«, sagte ich. »Hömmer«, sagte sie. »Hömmer«, sagte jetzt auch Cousine Nummer 2 und Cousine Nummer 3. Und plötzlich sagten alle Hömmer und sprangen mit Schmackes hinein in den Ton des Ruhrpotts, gingen den Heimatduden rauf und runter, badeten im Regionalstolz. »Schlawanzug, guckst du, wo nicht? Mach mich nicht ramdösig. Döskop, Hömmes, Moppetkette am Schmecken. Oh, Maumberg«, das Scheppern der Tante, das Gelächter von allen. Wir feierten uns und meinen Vater und die westfälische Seligkeit und dass wir zum Lachen nie in den Keller gingen. Und plötzlich waren die alten Zeiten wieder da. Mein Vater hatte uns nach ewigen Jahren wieder zusammengebracht. Sein letztes Geschenk.
Sie hörten einen Auszug aus »Der Lärm des Lebens«, dem neuen Roman von Jörg Hartmann, erschienen bei Rowohlt Berlin. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Hartmann, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
Sehr gerne. Ich habe zu danken.
Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Stella Pfeiffer. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben. Und bis zum nächsten Mal.